Perfektion, die Finanzmakler, Ihr Investor-Podcast. So, wir haben uns mal die ganzen Unterlagen zum Thema Buy and Hold angesehen, die Sie uns geschickt haben. Und da sticht eine Sache sofort ins Auge. Mhm. Diese These, die sich da wie ein roter Faden durchzieht. An der Börse wird man fürs Nicht-Tun bezahlt und für zu viel Aktivismus bestraft. Das klingt ja also in unserer heutigen Zeit fast schon provokant.
Ja, absolut. Und es ist eine der fundamentalsten Weisheiten beim Vermögensaufbau. Viele verwechseln Investieren mit Handeln.
Guter Punkt.
Dabei sind das zwei komplett verschiedene Dinge.
Lassen wir uns das mal für Sie aufdröseln. In den Quellen taucht ja immer wieder Warren Buffett auf. Sein Ansatz ist ja quasi die Blaupause für Buy and Hold. Was ist denn so auf den Punkt gebracht, der Kern dahinter?
Im Grunde ist es verblüffend simpel. Also man sucht sich Anteile von erstklassigen Unternehmen, Jahre und Jahrzehnte ihren Job machen, wachsen und Gewinne erwirtschaften.
Okay, das klingt jetzt aber schon fast zu passiv, zu einfach. In Ihren Notizen stand ja auch dieser eine Satz, der hat mir gefallen. Die Börse ist ein Umverteilungsmechanismus.
Richtig.
Sie nimmt das Geld von den Ungeduldigen und gibt es den Geduldigen. Da steckt ja eine riesige psychologische Hürde drin.
Genau da liegt der Haken. Der größte Feind des Anlegers ist nicht der Markt, es ist die eigene Psyche. Die Ungeduldigen machen zwei klassische Fehler.
Und die wären?
Der erste ist Panik. Die Kurse fallen, die Schlagzeilen werden rot und der erste Reflex ist verkaufen. Raus da, bevor es schlimmer wird.
Ja.
Und der zweite Fehler ist Gier. Man hat einen kleinen, schnellen Gewinn gemacht und verkauft, um den einzutüten.
Das kennt, glaube ich, jeder, der mal ein Depot hatte. Man will den Gewinn sichern. Aus Angst, es morgen wieder weg.
Genau. Aber was man in dem Moment macht, ist, man kappt die Zündschnur, bevor die Rakete überhaupt richtig startet.
Und was verpasst man da?
Man unterbricht den machtvollsten Prozess beim Investieren überhaupt. Den Zinseszinseffekt. Wer dabei bleibt, der profitiert von drei Dingen. Von den Kurssteigerungen, klar. Von den Dividenden. Und eben von diesem Effekt, dass die Erträge selbst wieder neue Erträge erwirtschaften.
Ah, das ist dieser berühmte Schneeball, der den Hügel runterrollt.
Das ist die perfekte Metapher, ja.
Am Anfang ist er winzig und man merkt kaum, dass er wächst.
Richtig. Und je länger er rollt, desto mehr Schnee sammelt er auf und am Ende ist es eine Lawine. Die ungeduldigen Anleger, die schubsen den Schneeball aber nach der halben Strecke weg, weil sie sich über den kleinen Klumpen freuen.
Und die Lawine, die erleben sie nie.
Genau.
Gut, das leuchtet ein. Aber jetzt meldet sich der Skeptiker in mir, der sich auch in Ihren Fragen widerspiegelt. Die Beispiele sind immer so perfekt. Nehmen wir mal Intuit, dieses Softwareunternehmen, das Sie markiert hatten.
Mhm.
Wer da vor 20 Jahren rein ist, hat fast 3000% plus gemacht. Das ist Wahnsinn. Aber ist das nicht ein extremer Fall von Survivorship Bias?
Das ist ein exzellenter und absolut berechtigter Einwand.
Man schaut halt auf den einen Gewinner und vergisst die hunderten anderen, die heute pleite sind.
Natürlich ist das ein Paradebeispiel. Nicht jedes Investment wird zu einem Intuit, das ist klar. Aber es zeigt ein wichtiges Prinzip. Man braucht im Leben nicht 50 richtige Entscheidungen.
Sondern?
Es genügen eine Handvoll wirklich guter, um ein Vermögen aufzubauen. Der Trick ist nur, diese dann auch zu behalten. Ihnen die Zeit zu geben, ihr volles Potenzial zu entfalten.
Okay, man wettet also nicht auf ein Pferd, sondern auf mehrere gute Jockeys und hofft, dass einer ein Champion wird.
So kann man es sehen. Und der größte Gewinn entsteht eben oft in den letzten Jahren einer langen Halteperiode, nicht in den ersten.
Das macht Sinn. Der Zinseszins bei den Kursen ist die eine Seite, aber in Ihren Quellen geht es ja auch sehr stark um Dividenden. Da scheint es eine ganz ähnliche Falle zu geben.
Absolut.
Viele sortieren ihre Listen ja einfach nach der höchsten aktuellen Dividendenrendite.
Ja, das ist der klassische Trugschluss der hohen Anfangsrendite. Wenn Sie heute Aktie A mit 7% Rendite sehen und Aktie B mit nur 1,5%,
dann schreit alles in einem, nimm die 7%. Warum sollte ich mich mit weniger zufrieden geben?
Genau. Und was man in dem Moment übersieht, ist die Dynamik. Eine hohe Dividende kann manchmal ein Warnsignal sein.
Wie meinen Sie das?
Es kann bedeuten, dass der Markt dem Unternehmen kein großes Wachstum mehr zutraut. Die Beispiele wie Freenet oder Vodafone wurden ja genannt. Die hatten oft hohe Renditen, aber die Gesamtrendite für Langfristanleger oft enttäuschend.
Also liegt die Magie woanders?
Die wirkliche Magie liegt nicht in der hohen, sondern in der wachsenden Dividende.
Das Beispiel Linde, das Sie sich angestrichen haben, hat das ja eindrücklich gezeigt. Die aktuelle Rendite von 1,5% sieht erstmal mickrig aus.
Richtig. Aber jetzt kommt der Punkt, den die meisten übersehen, weil sie nur auf die aktuelle Zahl starren. Ihre ganz persönliche Rendite, der sogenannte Yield on Cost.
Okay.
Der erzählt die wahre Geschichte. Wer vor 10 Jahren Linde-Aktien gekauft hat, bekommt heute bezogen auf seinen damals viel niedrigeren Kaufpreis eine persönliche Dividendenrendite von rund 6%.
Moment mal, 6%? Jedes Jahr?
Jedes Jahr.
Das ist ja der Wahnsinn. Und wer vor 20 Jahren gekauft hat?
Der liegt heute bei fast 15%. Jedes einzelne Jahr, nur aus der Dividende. Der Kursgewinn kommt ja noch obendrauf.
Wow.
Das ist die Kraft eines Unternehmens, das seine Ausschüttung kontinuierlich steigern kann. Wenn Sie also noch viele Jahre bis zum Ruhestand haben, ist das Dividendenwachstum unendlich wichtiger als die anfängliche Rendite.
Das ist ein starkes Argument. Damit das Ganze jetzt nicht zu theoretisch bleibt, lassen Sie uns mal in die 3 konkreten Unternehmensideen eintauchen. Fangen wir mit dem an, was Sie Fels in der Brandung genannt haben. American States Water.
Genau. American States Water, kurz AWR. Ein US-Versorger, hauptsächlich Wasser und Strom in Kalifornien. Das Geschäftsmodell ist denkbar unspektakulär.
Aber verlässlich.
Extrem verlässlich. Wasser und Strom werden immer gebraucht, egal ob die Wirtschaft boomt oder in einer Krise steckt.
Das Besondere war ja die Dividendenhistorie. Ich musste die Zahl 2-mal lesen. 70 Jahre.
70 Jahre in Folge die Dividende erhöht. Das ist länger, als die meisten von uns auf der Welt sind.
Das klingt super sicher. Aber wo ist der Haken? Ist die Aktie nicht auch entsprechend langweilig?
Die Wachstumsraten sind natürlich nicht mit einem Tech-Unternehmen vergleichbar, klar. Das Risiko hier ist eher die Bewertung. Solche Felsbrocken der Stabilität sind oft nicht billig. Aber für einen Kernanteil im Depot, der einfach stabil laufen und wachsende Erträge liefern soll, ist es ein Musterbeispiel.
Okay, verstanden. Der Stabilisator. Das zweite Unternehmen ist ja das komplette Gegenteil. Altria.
Mhm.
Ein Tabakkonzern mit einer Dividendenrendite von über 7%, das riecht doch förmlich nach einer klassischen Value-Falle, oder?
Die Skepsis ist absolut angebracht.
Ein Geschäft auf dem absteigenden Ast, das Anleger mit einer hohen Ausschüttung lockt, bevor alles zusammenbricht.
Das Risiko ist nicht von der Hand zu weisen. Der Tabakkonsum geht zurück, die Regulierung ist eine enorme Gefahr. Aber Altria ist gleichzeitig ein faszinierendes Beispiel für eine Cash-Cow. Die haben eine unglaubliche Preissetzungswacht.
Wie schaffen die es, die Gewinne zu steigern, wenn weniger Leute rauchen?
Durch einen Mix. Preiserhöhungen, strenges Kostenmanagement und vor allem massive Aktienrückkäufe.
Ah, okay.
Indem das Unternehmen eigene Aktien vom Markt nimmt, verteilt sich der Gesamtgewinn auf immer weniger Anteile. Dadurch steigt der Gewinn pro Aktie, selbst wenn der Gesamtgewinn stagniert.
Verstehe. Es ist also eine Wette darauf, dass das Management den Übergang schafft, während das alte Geschäft noch sprudelt.
Genau. Hoher Ertrag, aber auch hohes Risiko. Definitiv nichts für schwache Nerven.
Also, der Fels in der Brandung und die riskante Wette. Das dritte Beispiel, Chubb. Haben Sie die Buffett-Wette genannt? Ein riesiger Industrieversicherer. Was macht eine Versicherung zu einem guten Langfristinvestment? Das Geschäft klingt so komplex.
Auf den ersten Blick ja. Aber im Kern ist es genial. Versicherungen nehmen Prämien ein, das ist der sogenannte Float.
Mhm.
Und dieses Geld können Sie investieren, bevor Sie es für Schäden auszahlen müssen. Ein guter Versicherer verdient also auf 2 Wegen. Durch diszipliniertes Versichern und durch die Erträge aus dem investierten Kapital.
Und Chubb ist da ein Meister drin.
Absolut. Die haben die Dividende seit 31 Jahren in Folge erhöht. Und Buffett ist nicht nur eingestiegen, er hat die Position kürzlich sogar noch aufgestockt.
Sich an Buffett dran zu hängen, ist natürlich verlockend. Aber wie sieht es mit der Bewertung aus? Sie erwähnen ein KGV von 12,5. Können Sie das kurz einordnen?
Gerne. Das Kursgewinnverhältnis von 12,5 heißt, Sie zahlen für 1 Euro Gewinn aktuell 12,50 Euro an der Börse.
Okay.
Historisch lag dieser Wert für Chubb aber eher bei 14,3. Buffett wettet also quasi darauf, dass der Markt diese leichte Unterbewertung erkennt und die Aktie wieder zu ihrem langjährigen Durchschnitt zurückkehrt.
Also eine Wette auf Qualität, die aktuell ein bisschen günstiger zu haben ist.
Genau das.
Sehr spannend. Diese drei Beispiele zeigen ja wirklich gut, wie unterschiedlich diese Strategie aussehen kann. Es geht nicht darum, blind eine Art von Aktie zu kaufen. Fassen wir mal zusammen. Es braucht Geduld, die sorgfältige Auswahl von Qualitätsunternehmen und den Fokus auf langfristiges Wachstum.
Exakt. Sowohl beim Kurs als auch bei der Dividende. Es ist die Kunst, sich vom Lärm des Alltags einfach nicht verrückt machen zu lassen.
Zum Abschluss. Gibt es einen letzten Gedanken aus all den Analysen, den Sie mitnehmen sollten? Etwas, das die Perspektive vielleicht nochmal schärft?
Ja. Fragen Sie sich bei Ihrer nächsten Anlageentscheidung mal nicht, wo der Kurs in 3 Wochen oder 3 Monaten steht. Das ist reine Spekulation.
Sondern?
Fragen Sie sich stattdessen, ist es ein Unternehmen, von dem ich glaube, dass ich es auch in 10, 20 oder sogar 30 Jahren noch gerne besitzen möchte? Welches Geschäftsmodell ist so stark, so widerstandsfähig, dass es auch die nächste Krise und den nächsten technologischen Wandel überdauern wird?
Und wenn man diese Frage mit Ja beantworten kann,
dann sind Sie auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ein extrem wertvoller Gedanke. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Analyse. Wenn Ihnen diese Einblicke geholfen haben und Sie keine weitere Folge verpassen möchten, dann abonnieren und teilen Sie doch gerne diesen Podcast.